Frei sein, das ist offenbar gar nicht so einfach. Ich glaube, das haben wir alle gemeinsam. Wir wollen gerne frei sein. Schon allein dieses Wort, Freiheit, wenn man das hört, da kann man durchatmen. Freiheit. Ich glaube, man kann das gar nicht so sagen, Freiheit. Das funktioniert überhaupt nicht. Freiheit, das ist etwas zum Durchatmen. Freiheit, das ist schön, das wünschen wir uns. Aber ich finde das gar nicht so einfach, frei zu sein. Ich bewundere Menschen, die das von sich sagen können. Ich bin frei. Ich beneide Menschen dafür, wenn sie das können. Frei sein, vielleicht ist das richtig schwierig. Das gelingt bei weitem nicht jedem. Ich will meinen Sohn Mathis aus dem Fahrradanhänger befreien und ihn da rausholen. Wir sind gerade am Kindergarten, haben seine Schwester zum Kindergarten gebracht. Er ist 2,5 Jahre alt und der hat ungefähr den Wortschatz unserer 8-jährigen Tochter, als sie 11 Monate alt war. Ja? Also mit der Kommunikation zwischen uns beiden, da funktioniert das noch nicht so gut. Im Fahrradanhänger ist Mathis mit 2 Gurten über die Schulter angeschnallt. Ich will ihn da rausholen und er will das natürlich auch. Er reckt sich mir entgegen und ihr ahnt das schon. Das funktioniert nicht, wenn er sich mir entgegenreckt, dann kriege ich die Gurte nicht über die Arme. Aber er will auf Papas Arm und er drückt ganz, ganz fest und er wird schon ein bisschen ruppig, weil er da raus will. Und je mehr er drückt, desto schwieriger wird es natürlich auch für mich, ihn von diesen Gurten zu befreien. Das ist gar nicht so einfach mit der Freiheit. Manche Menschen finden die Freiheit gerade deshalb nicht, weil sie verzweifelt ihre Freiheit erzwingen wollen. Als ich mir den Text angeschaut habe, der heute von der Perikopenordnung für diesen Sonntag zum Predigen vorgeschlagen ist, da hatte ich diesen Gedanken im Hinterkopf. Das ist Freiheit. Ich lese den Text mal vor. Man kann ihn hier vorne mitlesen. 2. Korinther 4, die Verse 16 bis 18. Das ist der Grund, weshalb wir den Mut nicht sinken lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt, aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft. Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Vielleicht wundern sich jetzt einige, in diesem Text ist doch gar nicht von Freiheit die Rede. Mit keiner Silbe wird Freiheit hier erwähnt. Aber trotzdem, als ich diesen Text gelesen habe, da hatte ich das so im Kopf. Das ist doch Freiheit. Dieser ganze Brief des Paulus atmet Freiheit. Das ist so fast so eine unverschämte Freiheit, die hier drin steckt. Paulus hat eine Auseinandersetzung mit einigen Menschen in Korinth. Sie bezweifeln, dass Paulus ein geeigneter Prediger ist. Sie halten sich selber für besser. Und sie haben den Eindruck, der Paulus, der ist so schwach. Der ist schon in die Jahre gekommen, etwas gebrechlich und wenig charismatisch. Sie wollen Paulus gerne festlegen. Paulus müsste als guter Prediger mitreißend, begeisternd, charismatisch, jung sein. Aber so ist er halt nicht. Paulus macht sich in diesem Brief von diesen Vorstellungen frei. Er provoziert seine Leser damit, wie er sich als freier Mensch darstellt. Ich finde, er kokettiert fast etwas damit. Er ärgert seine Leser richtig. Paulus erzählt davon, wie er und seine Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden, wie sie verfolgt werden. Ihr Leben steht sogar auf dem Spiel. Aber das kann ihn alles nicht aufhalten. Er tut das, was er will und was er für richtig hält. Er erzählt von Jesus Christus. Das macht er gerne. Ist das nicht Freiheit? Er tut das einfach, weil er es will. Ich möchte dieser Freiheit auf die Spur kommen, denn ich glaube, in diesem Text, in diesem Abschnitt finden wir tatsächlich einen Hinweis darauf, wo Freiheit zu finden ist. Ich will den Text allerdings jetzt erst nochmal zurückstellen und ich möchte nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich Freiheit? Was stellen Menschen sich darunter vor, frei zu sein? Was ist Freiheit? Was macht frei? Was brauche ich zu meiner Freiheit? Einmal im Jahr gibt mir meine Familie ein Wochenende lang frei. Im Mai ist es wieder soweit. Ende Mai, dann habe ich noch mal ein Wochenende frei. Und dann fahre ich gerne ans Meer, weil ich so am Strandspaziergang, wenn der Wind saust, wenn ich die Wellen höre, dann fühle ich das richtig. Ich bin frei. Ja, ich muss manchmal für mich allein sein, um frei zu sein. Und dafür muss ich auch mal meine Familie zurücklassen. Das ist eigentlich komisch. Ich kann mich nämlich noch sehr gut erinnern. Ich habe meine Frau mit 28 Jahren kennengelernt. Davor war ich die allermeiste Zeit Single. Und da war ich mir vollkommen klar, das, was mir zu meiner Freiheit fehlt, das ist eine Frau. Und das ist auch eine Familie. Und ich bin sehr glücklich mit meiner Familie. Und ich brauche nur gelegentlich diese Auszeiten für mich. Aber ich spüre manchmal den Neid gegenüber anderen Menschen, die ihre Zeit freier gestalten können und die ganz allein über ihre Feierabende verfügen und die, wenn sie Urlaub haben, einfach dahin reisen, wo sie gerade wollen. Ja, nicht dahin, wo es tolle Spielplätze gibt oder Pferdekutschen oder so. Und ich weiß, die meisten Menschen, die allein sind, die können das gar nicht so richtig nachvollziehen. Denn was könnte schöner sein, als mit einem Partner oder einer Familie zusammenzuleben und in den Urlaub fahren zu können? Das ist offenbar gar nicht so leicht mit der Freiheit. Lieber allein und unabhängig sein oder doch lieber Gemeinschaft genießen und dafür etwas weniger Gestaltungsfreiheit? Also, was ist eigentlich Freiheit? Freiheit bedeutet doch, dass ich tun und lassen kann, was ich will, oder nicht? Ich bin frei, wenn ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das gerne möchte. Aber wer kann das eigentlich? Wenn das Freiheit ist, gibt es dann eigentlich Menschen, die wirklich frei sind? Nur etwas mehr Geld, damit ich mir meinen Traum verwirklichen kann, dann bin ich wirklich frei. Einfach mal ein Vierteljahr aussteigen, reisen, die Welt sehen, das ist doch Freiheit. Wenn mein Chef mir doch nur noch mehr Freiheiten ließe, ich würde einen richtig guten Job machen. Vielleicht mache ich mich doch mal selbstständig, dann bin ich endlich frei. Ich baller mit einem Coupé mit 200 Sachen über die Autobahn, das ist meine Freiheit. Das ist ein Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme, Bang, Boom, Bang. Das sagt Kalle Grabowski, der sitzt gerade im Gefängnis. Ja? Also, wenn Freiheit bedeutet, dass ich das tun kann, was ich will, dann stößt sie immer irgendwo an ihre Grenzen. Bei dem einen früher und bei dem anderen später. Man sagt ja auch mit Recht, die Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen anfängt. Wer sich immer mehr Freiheiten nimmt, wer seine Freiheit immer mehr ausdehnt, der schränkt die Freiheit der anderen immer mehr ein. C.S. Lewis beschreibt in seinem Buch Die große Scheidung, die Hölle, sehr interessant. Da geschieht das nämlich nicht. Denn die Hölle ist, so beschreibt er das, ein Platz, an dem Menschen alle ihre Wünsche erfüllt bekommen. Sie sind in diesem Sinne vollkommen frei. Endlich. Das Problem ist nur, die Menschen sind einsam. Denn wenn zwei Menschen zusammenleben, dann geraten sie irgendwann aneinander. Und dann können sie ja tun und lassen, was sie wollen, und sie ziehen einfach ein Stück weiter auseinander. Und immer wieder, wenn Menschen aneinander geraten, dann bauen sie sich einfach irgendwo anders nochmal ein neues Haus. Einfach, weil sie es können. Und so entwickelt es sich, dass alle Häuser so weit voneinander entfernt stehen, dass irgendwann die Menschen sich gar nicht mehr begegnen können. Sie haben zwar alle Freiheiten, aber sie sind einsam. Das ist nicht so einfach mit der Freiheit. Wie kann ein Mensch eigentlich frei sein? Wenn das Freiheit ist, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich es will, wer kann das überhaupt? Mir erscheint diese Freiheit eher wie so eine Fata Morgana. Ich versuche sie zu erreichen, aber ich komme ihr überhaupt nicht näher. Und egal wie sehr ich mich beeile und auch renne und diese Fata Morgana erreichen will, ich erreiche sie nicht. Und solange ich dieser Freiheit verzweifelt hinterherrenne, werde ich niemals frei sein. Freiheit muss also mehr sein, da fehlt noch irgendetwas, so funktioniert das nicht, so werden wir nicht frei. Zur Freiheit gehört, dass ich die Grenzen meiner Freiheit akzeptiere, dass ich sagen kann, ja, das ist einfach so. Und vielleicht ist es sogar gut so, auch dann, wenn ich es mir eigentlich ganz anders wünschen würde. Ich kenne Menschen auch in unserer Gemeinde, die müssen mit Einschränkungen leben, die müssen mit Schmerzen leben und die haben das akzeptiert. Sie leben damit und sind glücklich. Ich finde, diese Menschen sind frei. Sie haben eine Freiheit erlangt, die mir gar nicht bekannt ist. Ich könnte das nicht so. Zur Freiheit gehört es, die Dinge zu akzeptieren, die ich einfach nicht ändern kann. Freiheit bedeutet auch, dass ich mit dem zufrieden bin, was ich habe. Freiheit bedeutet auch, dass ich bereit bin, Kompromisse zu schließen. Ich finde, christliche Gemeinden, die sind richtig befreiend. Das finde ich wirklich. So sollen sie sein und ich empfinde das auch oft so. Und auch unsere Gemeinde empfinde ich so. Und ich finde es toll zu hören, dass auch andere Menschen das erleben, wenn sie hierher kommen, dass sie merken, Gemeinde ist befreiend. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir leisten uns in Gemeinden ja ganz schön viel Nähe. Wir teilen viel von unserem Leben. Wir öffnen unser Herz. Wir engagieren uns mit Kraft, mit Geld. In der Gemeinde steckt ganz schön viel Herzblut. Das kann auch schief gehen. Und manchmal geht das auch schief. Wenn man so nahe ist, dann tritt man sich auch mal auf die Füße. Erwartungen werden manchmal enttäuscht. Unterschiedliche Vorstellungen führen zu Konflikten. Aber wir leisten uns das trotzdem. Wir lassen uns darauf ein. Wir engagieren uns weiter. Das geht natürlich nur, weil wir kompromissbereit sind. Weil wir uns nicht immer an die eigenen Vorstellungen klammern, sondern weil wir auch danach fragen, welche Bedürfnisse andere Menschen haben und welche Wünsche andere Menschen haben. Da ist uns oft die Gemeinde viel mehr wert als unsere ganz persönliche Freiheit. Einfach, weil wir die Gemeinde lieb haben. Das macht Gemeinde aus. Wir verzichten auf manche Freiheit. Und gerade darum finden wir in der Gemeinde diesen Ort der Freiheit. Zur Freiheit gehört es also, dass wir manchmal einfach Dinge akzeptieren. Zur Freiheit gehört es, dass wir Kompromisse schließen. Und manchmal braucht Freiheit auch Leidensbereitschaft. Damit nähere ich mich jetzt wieder dem Text aus dem 2. Korintherbrief an. Kurz vor unseren Versen erzählt Paulus davon, wie man ihm und seinen Mitarbeitern zusetzt. Wir werden unter Druck gesetzt. Wir sind ratlos. Wir werden verfolgt und zu Boden geworfen. Wir sind ständig dem Tod ausgeliefert. Das klingt überhaupt nicht wie Freiheit. Paulus und seine Mitarbeiter haben viel zu erleiden und vieles zu befürchten. Ratlosigkeit, unter Druck gesetzt werden, das kennt man. So ist das Leben. Menschen richten Erwartungen an uns, berechtigt oder unberechtigt, und wir sind ratlos, wie wir manche Herausforderungen meistern sollen. Das kennt man. Und wenn ich daran denke, da fühle ich schon, wie sich die Brust zusammenzieht. Und Paulus kennt noch mehr. Er wird verfolgt. Mehrfach steht er vor Gericht. Es geht darum, ob er lebendig da wieder rauskommt. Einmal wird er sogar gesteinigt und kommt noch gerade mit dem Leben davon. Wie kann ein Mensch, der damit täglich lebt, frei sein? Ich habe gerade, als ich das so beschrieben habe, wie Paulus schildert, was er zu erleiden hat, da habe ich einfach die Hälfte weggelassen. Ich habe nur das aufgezählt, was Paulus zu erleiden hat. Paulus selbst schreibt das ganz anders. Er erzählt anders davon. Bei ihm klingt das so. Das ist 2. Korinther 4, die Verse 8 bis 10. Wir stehen von allen Seiten unter Druck. aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, mit Jesus zu sterben. Denn an unserem Leib soll ja auch sichtbar werden, was es heißt, mit Jesus neu zu leben. Viele Menschen sind darauf aus, Paulus und seine Mitarbeiter endlich festzusetzen. Aber es wird ihnen nicht gelingen, da ist Paulus sich ganz sicher. Das ist seine Freiheit. Wie kommt er dazu? Wo gewinnt Paulus diese Freiheit? Das sind ja ganz handfeste Gefahren und Nöte. Die sind real, die sind greifbar, die spürt Paulus am eigenen Leib. Da kann er gar nichts gegen tun. Als Paulus in der Gefangenschaft ist, ja, da spürt er den Stahl der Ketten direkt auf der Haut. Mindestens einmal wurde er gesteinigt. Die Steine, die auf ihn zuflogen, die ihn trafen, die hat er gespürt. Die haben wehgetan. Das hat er zu spüren bekommen. Das ist alles ganz real. Das hat er mit seinen Sinnen wahrgenommen. Das hat ihm wehgetan. Es gibt etwas, das wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen. Das ist unsichtbar, aber das ist auch real. Und das ist wichtiger als das, was wir sehen und fühlen können. Jetzt lese ich noch einmal unseren Abschnitt. Das ist der Grund, weshalb wir den Mut nicht sinken lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt, aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft. Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Es gibt etwas, das können wir zwar nicht sehen, aber das kann auch niemand zerstören. Das können wir nicht sehen, aber das ist trotzdem real. Wir sehen es nicht, aber das ist wichtiger als alles, was wir sehen können. Das Unsichtbare, das war damals so ein Modewort. Ja? Also manche Wörter, die wir so für typisch biblisch halten, das sind einfach Modewörter der Zeit von vor 2000 Jahren. Wir haben ja heute auch so Modewörter, Heimat, Flexibilität und Mobilität oder Veggie-Burger. Das sind so Modewörter, die benutzt man viel. Und so gibt es in der Bibel viele Modewörter von vor 2000 Jahren. Und diese unsichtbaren Dinge, das ist auch so ein typisches Modewort, das benutzten die Menschen damals viel. Die unsichtbaren Dinge, das ist in der Antike eine vollkommene Welt, die Welt der vollkommenen Ideen. Dieser Gedanke, der ist von Platon geprägt worden. Der hat das so beschrieben, es gibt eine vollkommene Welt der Ideen, die wir nicht sehen können. Und unsere Welt, die ist nur so ein schemenhaftes, unvollkommenes Abbild von diesen Ideen. Juden und Christen konnten damals mit diesem Begriff einiges anfangen. Da gibt es auch deutliche Unterschiede zu jüdischen und christlichen Vorstellungen, aber manches passte auch. Die unsichtbaren Dinge, das ist für Paulus Gottes Herrschaft über die Welt. Das ist Jesus Christus, der uns mit Gott versöhnt hat und der jetzt an der Seite Gottes sitzt. In der unsichtbaren Welt hat Gott eine Idee davon, wie er sich die Welt vorstellt. Eine gerechte, eine friedliche Welt, eine vollkommene Welt. Und diese Idee wird er verwirklichen, wenn Jesus Christus aus der unsichtbaren Welt zurück in unsere sichtbare Welt kommt. Dann verwirklicht Gott, wie im Himmel, so auf Erden, seine Idee von einer vollkommenen Welt. Das kann man nicht sehen. Das kann Paulus nicht fühlen wie den Stahl der Ketten auf der Haut. Das strömt nicht täglich auf uns ein, wie die Eindrücke des Alltags. Aber das ist real. Paulus gewinnt seine Freiheit daher, dass er sich von der Zukunft mehr erwartet, als die Gegenwart jemals bieten könnte. Das ist kein billiger Trost, das ist keine Selbsttäuschung, um irgendwie mit dem Leben und dem Leid klarzukommen. Jesus Christus hat alles überwunden, vor dem wir uns jemals fürchten könnten. Wir sind frei. Das ist nicht sichtbar, aber das ist real. Der innere Mensch, von dem Paulus hier schreibt, unsere Seele, die steht mit diesem Unsichtbaren in Kontakt. Mit der Seele berühren wir diese unsichtbare Welt. Wir stehen in Beziehung zu Jesus Christus, wir sprechen mit ihm, wir vertrauen uns ihm an, wir erwarten, dass er für uns sorgt und wir hoffen auf diese vollkommene Zukunft, die er uns bringen wird. Während der äußere Mensch unter Druck gerät, sucht unser innerer Mensch die Nähe zu Jesus Christus. Das, was Paulus zu erleiden hat, das bringt ihn näher mit Jesus Christus in Kontakt und bindet ihn an diese Hoffnung. Und so erlebt er das. Der äußere Mensch verliert seine Kraft, er altert, aber unser innerer Mensch, der wird von Tag zu Tag stärker. Er nimmt immer mehr die Gestalt Jesu Christi an. Er ist eine neue Kreatur, wie wir vorhin gehört haben. Ich glaube, das ist das Geheimnis der Freiheit. Hier drin bricht etwas von Gottes neuer Welt an. Das wächst und das kann uns niemand nehmen. Lasst uns unseren Blick auf die unsichtbaren Dinge lenken. Lasst uns immer wieder auf Jesus Christus schauen. Amen.